Willst du die Begrüßung machen oder soll ich?
Es wahrt sich vor langer Zeit, als wir jung und naiv waren. Da tranken wir regelmäßig Alkohol und nahmen einen Podcast auf. Sieben Jahre später, sechs Jahre, irgendwie so neben Dreh, haben wir beschlossen, wir probieren es wieder. Johannes, warum sind wir hier?
Hallo Anni, war das jetzt schon die Einleitung?
Das okay. War so die Einleitung vor der Einleitung.
Das kam so ein bisschen ohne Werf, deswegen, also ohne Dampf dahinter, fand ich. Aber es ist in Ordnung. Nein, warum sind wir hier? Direkt mal geneckt hier. Verzeihung. So war das neckisch, gar nicht gemeint.
Wie wir sind.
Nein, was machen wir hier? Wir sprechen zusammen, Anni und ich, in einem Podcast, wer unser beider Podcast-Karriere quasi verfolgt hat. Radiokarriere.
Ich würde mal sagen, bei dir kann man vielleicht von einer Karriere sprechen. Bei mir war es vielleicht eher so ein Zeh ins Wasser halten.
Schön, ja, wenn ich eine Karriere hätte, würde ich mich freuen. Aber das ist ein Punkt, über den wir gerne später sprechen können. Also nicht meine Karriere, sondern Karrieren generell. Nein, wir haben, Anni und ich haben zusammen einen Podcast gemacht, ich spreche davon jetzt auch mal bewusst in der Vergangenheit, weil ich nicht glaube, dass wir diesen Podcast in dieser Form nochmal aufleben lassen können. Wir haben einen Podcast zusammen gemacht namens Reden wir über, der bestand darin, dass Anni und ich grob 2 Stunden lang eine Flasche Rum getrunken haben und dabei Spiele gespielt haben.
Und über ein Thema geredet haben. Vergiss
und nicht. Und über ein bestimmtes Thema geredet haben. Das konnte ganz unterschiedlich sein. Geld, Piraten, Liebe, Katzen. Sucht's euch aus. Wir haben auch einmal über Toiletten geredet.
Haben wir das?
Ja, das war noch im Campus Radio Trier.
Gott, das ist so lange her.
Ja. Ja, wir haben neulich miteinander gesprochen, Anni und ich, und wir dachten uns, eigentlich wäre es schön, das irgendwie wieder aufleben zu lassen, aber wir sind jetzt beide so alt, Anni, dass wir unseren Alkoholkonsum in Gläsern messen und nicht mehr in Flaschen. Und deswegen dachten wir, machen wir es mal ein bisschen entspannter, eine Stunde lang, grob eine Stunde lang. Wenn wir früher fertig werden, umso besser, können wir nochmal die Küche putzen oder so.
Ich würde sagen, wir haben uns von dem Korsett befreit. Ne? Also Reden wir über war ja, da waren wir noch nicht so mutig und haben gedacht, wir können einfach so losreden, sondern da hatten wir noch eine Struktur.
Wir hatten noch das Vorbild Radio. Wir wollten eine Radiosendung machen und mussten die füllen. Da hatten wir ja auch noch Musik drin im Campus Radio. Und wir haben dann einfach festgestellt, uns fehlt nicht nur die Stärke der Leber, es fehlt uns auch die Zeit, um das ordentlich zu schneiden. Und deswegen haben wir uns zeitlich verkürzt und wir haben auch den Alkohol ein bisschen zurückgefahren, um den Schnittaufwand auch geringer zu halten, weil wir irrsinnigerweise davon ausgehen, dass wir mit weniger Alkohol auch weniger anfangen, Blödsinn zu reden, der dann geschnitten werden muss.
Vielleicht vergessen wir einfach nicht so oft wie damals, dass wir nicht privat miteinander reden, sondern eine Öffentlichkeit prinzipiell Interesse haben könnte. Das heißt, wir müssen weniger Sachen rausschneiden, die wir falsch gesagt haben. Aber gut, wir verlieren uns in Details und
nostalgischen
Erinnerungen. Die Idee ist also, dass wir sagen, eigentlich ist die Idee, wir wollen podcasten zusammen, weil wir da Spaß dran haben. Und das Grundkonzept bleibt, wir reden über ein Thema und wir trinken dabei Alkohol. Nur die Details sind anders. Ich dachte, ich fasse das nochmal zusammen.
Nee, ist ja richtig. Was trinkst du denn für einen Alkohol, Anni?
Ich dachte, in Anbetracht, naja, das hat eigentlich nichts mit diesem Jahr zu tun. Ich trinke einfach sehr gerne Corona, das Bier. Und als ich das aber beschlossen habe, dass ich dieses Bier trinke, habe ich gedacht, es birgt dennoch einen gewissen Sarkasmus in sich, sagen wir es mal so. Aber das Bier kann ja nichts dafür, dass 2020 ein, wie soll ich sagen, merkwürdiges Jahr war. Tragisches Jahr vielleicht auch. Und Prost in diesem Sinne mit Corona. Und einer
ja, Prost. Prost, Anni, mit Corona und Zitrone. Ich habe den Weinkeller meiner Mutter geplündert und sitze jetzt vor einer halben angebrochenen Flasche Rotwein. Die Flasche ist angebrochen, nicht weil ich sie jetzt vorher schon halb ausgetrunken habe, sondern weil die einfach schon offen im Kühlschrank stand. Es ist ein Buchenländerhof Weingut Dornfelder Feinherb.
Dornfelder. Johannes, du hast doch auch in Trier studiert.
Ja, aber da gibt es ja nur Weißwein. Mach ich nicht so.
Ja, aber da hast du doch auch gelernt, was Dornfelder unter Weinkennern auslöst.
Jahrgang 2015 jedenfalls und hier steht deutscher Qualitätswein, also ich weiß gar nicht, was du hast.
Klar, wenn auf der Verpackung und der Werbung, die dafür sorgen möchte, dass du es kaufst, Qualitätswein steht, dann muss das wahr sein. Das haben wir ja schon lange gelernt.
Moncherie wird ja auch aus Piemont-Kirschen gemacht.
Moncherie habe ich auch nie verstanden, wenn ich das mal so sagen darf. Nun denn.
Aber ist lecker.
Es freut mich, dass der Wein dir schmeckt. Rotwein ist tendenziell immer eine gute Wahl. Bier, wie ich finde, auch. Dementsprechend Prost.
Ich habe mir jetzt übrigens als kleiner Blick hinter die Kulissen und falls sich Anni das fragt, ich habe mir jetzt ein kleines Kopftuch umgebunden. Aus zwei Gründen. Erstens, eigentlich nur aus einem Grund. Nee, zwei Gründe. Es sind zwei Gründe. Erstens Eitelkeit. Und zweitens ist der Grund, dass Anni und ich uns hier per Kamera miteinander unterhalten, also über Videochat. Und ich sitze in einem Raum, wo das Licht komplett von oben herabkommt und ich habe Angst, dass meine hohe Stirn Anni ein bisschen blendet und sie sich denkt, scheiße, ist Johannes alt geworden. Wir haben uns ja auch schon eine Weile nicht gesehen.
Corona-bedingt. Nicht das Bier. Diesmal doch die Krise. Aber Johannes, wenn du das dann immer abnimmst und wieder aufsetzt, dann ist es irritierender, als wenn du es einfach abgesetzt hättest. Ich möchte sagen, ich habe mich auf diesen Podcast vom Style her genauso vorbereitet wie auf, wie soll ich sagen, Homeoffice. Das heißt, alles, was man sieht, ist proper und beim Rest bin ich gemütlich geblieben.
Aber es ist ja ein Podcast, das heißt, es sieht uns jetzt eh keine Sau.
Wir holen euch gerade nicht ab. Das ist eigentlich schlecht. Wir sind schlechte Podcaster. Aber wir üben das jetzt wieder. So häufig, wie wir es schaffen. Wir haben noch kein Schedule. Wir wollen keinen Druck.
Nee, wir haben uns gesagt, XY hätten wir gerne so als Schedule und dann läuft das schon. Hoffentlich.
Genau.
So, was wollten wir jetzt besprechen? Wir haben den Alkohol abgehakt. Genau.
Vielleicht sagen wir noch ein bisschen was zum Ablauf generell. Das haben wir jetzt in unserer wahnsinnig konzentrierten und wahnsinnig strukturierten Einleitung so ein bisschen fallen lassen. Wie eben schon kurz angedeutet, früher war es so, dass wir eigentlich relativ, also wir haben uns nie an Zeiten gehalten, aber wir hatten zumindest so eine Vorstellung davon, dass man eine gewisse Zeit über ein Thema redet, dann kommt ein Spiel, dann redet man wieder eine gewisse Zeit über was, als wir noch im Radio waren, kam Musik oder halt später dann nicht mehr. Diesmal haben wir gesagt, wir wollen es eigentlich ein bisschen locker halten, weil das, was uns bei Reden wir über uns eigentlich immer am meisten gefallen hat, ist, wenn wir einfach uns unterhalten haben. Und dementsprechend haben wir jetzt weniger Struktur in der Hinsicht, dass wir sagen, wir reden so und so lange über ein Thema und dann kommen Spiele oder sonst irgendwas, sondern wir wollen immer so ein paar Fragen mitbringen, die wir uns jedes Mal angucken und ein bisschen über das erzählen, was uns bewegt, das erzählen, was wir so erlebt haben und vielleicht so ein paar unserer Gedanken teilen. Und die Welt da draußen darf dann entscheiden, ob diese Gedanken wertvoll sind oder nicht. In diesem Sinne, Johannes, dieses Jahr ist ein Jahr der Krise gewesen. Ich weiß, man soll nicht immer diese negativen Begriffe sagen, aber man muss es ja auch mal sagen, wie es ist, ne? Es war schon sehr krisenlastig. Ich glaube, es ist ein Jahrhundert-Event, nicht Event, Event klingt schon wieder zu positiv, ein Jahrhundertereignis in der Hinsicht, was das mit dem Leben vieler Menschen gemacht hat, im Negativen, bei manchen vielleicht auch im Positiven. Wir wollen hier aber nicht nur negativ sein, sondern wir wollen auch ein bisschen über gute Sachen reden, weil man muss ja auch noch Hoffnung und Mut haben. Dementsprechend frage ich dich jetzt hier, was hast du denn dieses Jahr Schönes erlebt?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mir dazu auch vorher im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht und mir was aufgeschrieben und deswegen muss ich jetzt gerade mal hier nach rechts gucken. Genau. Es ist ja tatsächlich nicht ganz so einfach, unter dem ganzen Trubel dieses Jahr so zurückzublicken und zu überlegen, was ist Schönes passiert. Wer sich ein bisschen in Depression ergehen will, weil du es gerade gesagt hattest, das Krisenjahr 2020. Es gibt diese wunderbare Webseite, ist 2020 over yet? Fragezeichen, die von einem holländischen oder niederländischen Spieleprogrammierer Rami Ismail, glaube ich, ist es, entworfen wurde. Und auf dieser Webseite werden halt aufgezählt, was alles so Katastrophales passiert ist. Ne? Wir erinnern uns, Anfang des Jahres stand Australien in Flammen. Hat man heute fast schon wieder vergessen. Gut, das Positive.
Nicht, wenn man den Song von dem Lumpenpack kennt, was zum Fick, in dem in der ersten Strophe Australien sehr prominent erwähnt wird. Ich empfehle dieses Lied übrigens sehr, wenn man das ja etwas humoristisch Revue passieren lassen möchte.
Na gut. Also, was ist dieses Jahr Schönes bei mir passiert? Ich bin tatsächlich im Februar mit meiner Freundin, Ende Februar, Anfang März, mit meiner Freundin zusammengezogen. Das klappt bis jetzt sehr gut. Und das ist schön.
Gut. Podcast vorbei.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Eine Erfahrung, die ich, wenn ich jetzt so ein bisschen, wir nehmen das ja zwischen den Jahren auf, wie man so sagt, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch in dieser Corona-Zeit, auch in der Zeit, in der man eben keine Freunde treffen kann, ist, dass es trotzdem Leute gibt, die anscheinend, was mich immer wieder so ein bisschen verwundert, aber hey, Wert darauf legen, sich irgendwie mit mir zu treffen und mit mir zu reden. Und wir haben versucht, ein, zwei, sag ich mal, virtuelle Gesprächsrunden zusammenzustellen und das hat mehr oder weniger gut geklappt. Aber da habe ich dann gemerkt nochmal, dass ich hier in Berlin, wo ich wohne, eine kleine Gruppe weitestgehend okayer Menschen.
Bitte nicht zu positiv werden, Johannes. Es könnte der Eindruck entstehen.
Du kennst mich, Anni.
Es könnte der Eindruck entstehen, dass du dein Leben vielleicht sogar ein bisschen magst und deine Freunde auch.
Ja, also ich glaube, trotz all dem Blödsinn, der dieses Jahr passiert ist, war das so ein bisschen so eine Erkenntnis, dass mein Leben zurzeit, man ist ja vorsichtig mit dem Alter, dass mein Leben zurzeit tatsächlich relativ okay ist und dass ich gerne mit Leuten zusammen bin, die ich tatsächlich mag, jeden Einzelnen davon. Und das ist tatsächlich schön. Also insgesamt habe ich dieses Jahr immer mal wieder gemerkt, dass es mir gut geht, sozusagen. Und das ist eigentlich das, trotz allem muss man natürlich sagen, ne, trotz allem, was da draußen passiert, auch trotz allem, was in meinem Bekanntenkreis passiert, wenn ich auf mich schaue, im Großen und Ganzen geht's mir gut.
Das ist schön. Ich kann dazu nur sagen, dass das Thema Wohnung auf alle Fälle für mich auch eine Rolle gespielt hat. Ich muss sagen, es war eben ein sehr aufregendes Jahr und das hat sozusagen, ich glaube, es hat uns alle nicht nur privat, sondern natürlich auch beruflich berührt und bei mir als beruflich sozusagen viele Prozesse beschleunigt, die sehr viel Spaß gemacht haben, die ich jetzt aber im Detail jetzt nicht unbedingt hier im Podcast besprechen will, weil ich glaube, hier geht es um andere Sachen. Aber wenn ich so ein bisschen versuche, so ein bisschen mehr aufs Privatleben zu schauen, dann weiß ich genau, was du meinst mit diesem Gefühl von, also ich finde, man hat halt, es klingt jetzt gleich so richtig melodramatisch und emotional, aber es ist schon so ein Gefühl der Dankbarkeit auch da, wenn man weiß, dass es irgendwie den Eltern immer noch, also meinen Eltern, meinen beiden Eltern zumindest immer noch sehr gut geht und dass man irgendwie den Kontakt hält zu Leuten, auch wenn man sie nicht sieht und wenn man eben ich hatte ganz oft dieses Jahr das Gefühl, es ist ein riesiger Wirbelsturm und irgendwie ist bei mir, stehe ich aber irgendwie so in der Mitte vom Sturm, wo es so ruhig ist. Nicht, weil mein Leben sich so ruhig angefühlt hat, sondern weil der Sturm bei mir nichts Schlimmes verwirbelt hat. Und dafür bin ich, sondern, also so, ich war nicht in Kurzarbeit und solche Sachen, dafür war ich halt einfach wahr und bin ich sehr dankbar. Und privat muss ich aber sagen, dass auch bei uns das Thema Wohnung eine große Rolle gespielt hat. Mein Freund und ich, wir haben jahrelang, wirklich jahrelang, eine Wohnung gesucht. Ich lebe ja in Hamburg, wie du weißt, vielleicht der Rest da draußen nicht unbedingt. Und Hamburger Wohnungsmarkt ist ähnlich auch wie der Berliner Wohnungsmarkt kein Kindergarten, sondern es ist ein hartes Pflaster, vor allem wenn man nicht zu den unfassbar reichen Personen gehört, zu denen keiner von uns beiden gehört. Und Und ich bin sehr dankbar, dass wir endlich eine Wohnung gefunden haben. Es klingt so spießig, aber es ist, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass das Thema Zuhause und Rückzugsort in diesem Jahr nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, als in den Jahren davor. Gerade auch, wenn man von zu Hause dann arbeiten muss, wie es bei mir der Fall war. Und das ist sozusagen, finde ich, schon ein schöner Moment gewesen. Das ist aber auch alles eher so am Ende des Jahres dann so richtig passiert. Der berufliche Kram ist vorher passiert. Und dazu kommt noch, dass ich jahrelang Ehrenamt gemacht habe und dieses Jahr im Oktober mein Ehrenamt abgegeben habe. Und ich habe dieses Ehrenamt total gerne gemacht, aber habe eben am Ende auch gemerkt, dass mit einem Vollzeitjob das einfach zu viel wird. Und es war schon ein absoluter Moment der Befreiung. Ich habe das lange nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl. Aber wenn du so eine Sache hast, die dir wirklich wichtig ist, an der du hängst, die du weiter verfolgst und du haderst aber damit, weil du merkst, du kannst dem irgendwie nicht so 100% deine Aufmerksamkeit schenken und dann triffst du die Entscheidung zu sagen, okay, ich beende das jetzt und das ist ein unfassbar schmerzvoller Prozess. Aber der Moment, als es dann vorbei war, also als ich quasi das Ehrenamt übergeben habe an NachfolgerInnen, habe ich es war so richtig wie so Steine, die weggeflogen sind von meinen Schultern und ich hatte schon lange nicht mehr so ein Gefühl der Freiheit und das ist so bescheuert, aber seitdem bin ich auch wieder kreativer und mache irgendwie wieder ein bisschen mehr so die kleineren Sachen, weil ich in meinem Privatleben halt auch mal mein Privatleben machen kann und nicht, davor hat es sich halt immer angefühlt, wie die Arbeit ist vorbei und zu Hause fängt dann die zweite Schicht an, nur für die macht man aus gesellschaftlicher, politischer Überzeugung und nicht unbedingt, was natürlich auch sehr wertvoll ist, aber sich eben auch wie Arbeit anfühlen kann. Und so viel so als Einstieg bei mir vielleicht.
Ja, also bei mir, oder ich kenne dieses Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging. Wir waren ja zusammen beim Campusradio. Du hattest ja auch quasi eine Leitungsfunktion so ein bisschen. Eine wichtige Lektion, die ich damals gelernt habe, das Campusradio war mir schon wichtig, aber wir haben dann beide gesagt, wir entfernen uns da so ein bisschen von, weil wir uns auf unseren Abschluss konzentrieren wollen, unsere jeweiligen Abschlüsse. Und weil wir auch irgendwie das Gefühl hatten, wir müssen jetzt auch mal Platz machen für eine jüngere Generation. Und diese emotionale Distanzierung davon, es war schön und ich überlasse das jetzt anderen Leuten, die da vielleicht mehr Herzblut, mehr Engagement reinbringen können. Das war eine ganz wichtige Sache für mich, dass ich gelernt oder dass ich weiß, dass ich dieses Loslassen beherrsche. Und ich sehe das manchmal bei vielen Sachen, also wenn es jetzt beispielsweise, wenn man sich Geschichten anhört von Leuten, die eine eigene Firma haben oder sowas, die da nicht loslassen können, weil das irgendwie ihr Baby ist und dann alles irgendwie vor die Wand fahren, weil sich die Wirtschaft in 30 Jahren halt ändern kann, dann bin ich doch recht froh, diese Erfahrung gemacht zu haben und auch zu wissen, dass ich das kann, dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt emotional weg davon.
Ja, und ich finde, also das ist ja eine Lektion, sage ich schon, aber es ist so eine Erfahrung, die habe ich ja auch schon, auch im Studium schon gemacht, aber auch immer wieder danach, dass es gibt einfach bestimmt, also ich habe ja viel Ehrenamt im Studium gemacht, ne, unter anderem das Campusradio, ich war lange auch im Allgemeinen Studierendenausschuss aktiv und jetzt, als ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich mich sehr stark ehrenamtlich engagiert in der Geflüchtetenhilfe und so weiter und das sind total tolle sozusagen Felder und es macht natürlich mega viel Spaß und es ist was sehr Wertvolles für einen selber und hoffentlich auch für die Menschen, für die man sich engagiert oder mit denen man sich besser gesagt engagiert. Aber ich habe manchmal das Gefühl, den Eindruck hatte ich damals schon, auch als ich im AStA war, dass es gibt so bestimmte Ehrenämter, die das sind so Kreise. Also gerade wenn du regelmäßige Wechsel hast. Und also wenn das sozusagen, also im Studium war es besonders stark, ne, weil du ja mit dem AStA, vor allem mit jedem Herbst immer eine frische Ladung Erstis hast, also Neustudierende. Und natürlich hast du dann immer so einen Durchwechsel. Und ich weiß noch, damals im AStA habe ich irgendwann den Punkt erreicht, an dem ich dachte, ich habe das Gefühl, ich fange wieder von vorne an. Also ich führe jetzt wieder die gleichen Diskussionen wie vor 3 Jahren. Und man merkt natürlich dann überhaupt nicht, wie viel sich dann verändert hat. Das habe ich dann erst gemerkt, als ich in Hamburg war und dann gemerkt habe, krass, Themen, die ich damals im AStA noch total politisch diskutieren musste, sind mittlerweile, zumindest in dieser Engagementszene, total akzeptiert. Also damals bei mir ging es ums Gendern. Also es steht heute überhaupt nicht mehr zur Frage, dass wenn man im sozialen Bereich aktiv ist, das gegendert wird. Die Frage ist nur, wie. Ne? Und ich weiß aber noch, als ich angefangen habe zu studieren, obwohl es damals auch gesetzlich schon verankert war, war das ein totales Thema. Dieses Nein, Gendern ist scheiße und bla bla bla. Und die Diskussion gibt es immer noch, aber sie haben überhaupt nicht mehr so viel Gewicht wie noch vor 10 Jahren. So lange ist das her. Das ist mehr als 10 Jahre her. Wie dem auch sei. Und genau, und das Ding ist aber, das hatte ich den Eindruck, habe ich gerade, wenn man sich politisch engagiert und das nicht sozusagen institutionalisiert tut, in Form von Parteien, wo du sozusagen auch an Karrieren arbeitest, sondern wenn du es in so rein ehrenamtlichen Strukturen machst, wenn du eine hohe Fluktuation hast, dann hast du irgendwann immer wieder das Gefühl, du fängst wieder von vorne an. Und wenn es vor allem nicht dein eigenes Projekt ist, was ganz klein ist, was du vielleicht steuerst oder wo es sozusagen, wo dann vielleicht auch irgendwann ein bisschen Geld dahinter ist, wenn du irgendwelche Kurse anbieten willst oder so. Und das ist sozusagen, ich merke dann halt auch mal, irgendwann ist die Luft raus. Irgendwann muss man loslassen, weil man bremst dann auch nur, weil man ist ja auch so, man ist dann halt so ein Veteran. Man hat alles schon mal diskutiert, man hat alle Erfahrungen schon mal gemacht und man fängt an zu bremsen, weil man denkt, es bringt ja eh nichts, weil einem die frische Perspektive fehlt.
Ja, und du verhinderst in gewisser Weise ja auch, dass die Generation, die dir nachfolgen muss, diese Kämpfe, diese Erfahrungen eben auch macht, diese Kämpfe ausfechtet und so dann vielleicht zu einem anderen Kompromiss kommt beispielsweise. Weil du aber gerade Gender nochmal erwähnt hast, weil du zurückgeblickt hast auf unsere glorreiche Studienzeit, die viel zu lange her ist. Ich finde es schön festzustellen, wie teilweise, wie du ja auch gesagt hast, wie Diskurse, die wir geführt haben, jetzt mehr oder weniger Konsens sind. Ne? Also wir haben natürlich jetzt einen gewissen Backslash, da fängt es schon an, Anni. Wir haben einen gewissen
Backlash, meinst du wahrscheinlich?
Eine Art Rückwärtsrolle.
Sehr schön übersetzt.
Eine Art Rückwärtsrolle, was Emanzipation, was auch Gendern angeht, was Geschlechtergerechtigkeit angeht. Und für mich, oder ich nehme das wahr, dass diese Rolle rückwärts jetzt kommt, weil eigentlich Feminismus, Emanzipation, Geschlechtergerechtigkeit und dazu auch Gendern weiter in den Mainstream gerückt ist und eigentlich nicht mehr wirklich in Frage gestellt wird. Also vorher musste man sich diese Plätze erkämpfen und jetzt, wo es in Frage gestellt wird, ist eigentlich klar, es ist da, es bleibt und die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Und ich finde, das ist zumindest eine schöne Entwicklung, die wir auch dieses Jahr feststellen können. Also ich arbeite beispielsweise an der Schule und natürlich ist das von Schule zu Schule unterschiedlich, aber ich habe schon das Gefühl, dass man sich da Mühe gibt, möglichst inklusiv zu sein, was Geschlechtergerechtigkeit beispielsweise angeht.
Ich glaube auch, also wir diskutieren mittlerweile einfach auf einem anderen Niveau, habe ich den Eindruck. Und dazu kommen noch, um jetzt gerade mal mit dem einen Buch zu sprechen, was ich gerade lese, das Integrationsparadox von Aladin El-Mafalani, der genau dieses Paradox beschreibt, dieses je mehr Leute am Tisch, also er benutzt so eine Metapher vom Tisch, wo er sozusagen auch sagt, ne, die erste Migrationsgeneration, die ist froh, wenn sie auf dem Boden sitzen kann. Die zweite sagt dann, oh, ich will mich jetzt auch schon mal an den Tisch setzen. Und die dritte Generation sagt dann, ich will nicht nur am Tisch sitzen, ich will auch mitbestimmen. Und das gilt natürlich für alle Gruppen, die diskriminiert sind in unserer Gesellschaft, die eben nicht am Tisch sitzen durften. Und ich finde es zum einen ein sehr starkes metaphorisches Bild. Ich glaube, das erzählt er auch in vielen Vorträgen. Zum anderen aber, finde ich, erklärt er eben dieses Paradox von je inklusiver, je gleichberechtigter eine Gesellschaft ist, nicht desto ruhiger wird es, sondern desto mehr Konflikte gibt es potenziell auch, weil ja mehr Gruppen auch um Handlungsmacht, Entscheidungsmacht und sonst irgendwas kämpfen. Und das finde ich, ich empfehle das Buch sehr, es ist sehr stark, kein neues Buch, aber es ist trotzdem sehr lesenswert.
Und ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil da trifft im Grunde genommen demokratisches Verständnis auf deutsche Harmoniebedürftigkeit und das clasht, und das sehen wir gerade auch, dass das clasht in der deutschen Gesellschaft, einfach weil wir als Gesellschaft zwar auf dem Standpunkt stehen, ja, man muss Kompromisse eingehen und nein, wir regeln hier nichts über Gewalt und wir müssen diskutieren, aber dieses Diskutieren, das das mag die deutsche Gesellschaft nicht so wirklich. Die kommt da nicht so mit klar, die will Harmonie, die will, dass sich alle miteinander verstehen und dass man auf Augenhöhe miteinander redet. Aber dass diese Augenhöhe erst, und da nutze ich das Wort kämpfen wirklich, also erkämpft werden muss von vielen Seiten. Ich glaube, das ist nicht klar und das ist aber auch eine Diskussion, die wir eben jetzt haben müssen in einer Gesellschaft, die lange Zeit als heterogen, als gleichförmig quasi wahrgenommen wurde, obwohl sie es nie wirklich war. Homogen, ja, sorry. Heterogen. Genau, die als homogen, als gleichförmig wahrgenommen wurde, obwohl sie es nie war. Ne? Also diese Geschichte von Deutschland ist kein Einwanderungsland, doch seit den 50er Jahren. Guten Morgen. Und wir jetzt uns langsam wandeln zu einer wir akzeptieren, sagen wir so, der Wandel ist ja schon länger da, aber wir akzeptieren langsam, dass wir eine multikulturelle Gesellschaft sind, dass wir eine Gesellschaft sind, die eben heterogen ist und in der es ganz viele verschiedene, ja, auch Konfliktlinien gibt, ja. Und ich merke das auch in meinem Alltag an der Schule, der mich in meiner kulturellen Toleranz immer mal wieder herausfordert. Und da merke ich auch, Toleranz zu üben ist echt anstrengend.
Ich glaube, das ist das Problem. Uns wurde ja, also again, ich zitiere hier einfach die ganze Zeit immer Palani, nicht, dass das falsch verstanden wird. Das sind hier nicht meine Gedanken, nicht ausschließlich. Genau, weißt du, uns wurde halt gerade in den 90ern Jahren war halt total dieses Bild entweder totaler Fremdenhass oder Multikulti Regenbogen-Einhornland, in dem sich alle lieb haben. Und es war immer die Annahme da, dass wenn wir eine integrierte Gesellschaft sind, wo alle gleichberechtigt sind, wo alle an einem Tisch sitzen, dass wir sozusagen, dass alles harmonisch ist. Aber es gehört ja zu einer Demokratie von meinem Verständnis her dazu, dass man über Themen diskutieren muss und dass das Teil dieses Prozesses ist. Ne? Also deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es nicht nur Parteien als politische Akteure gibt, sondern dass es auch politische Akteure gibt, die nach dem klassischen Prinzip vielleicht gar nicht als politisch verstanden werden, sondern die einfach den Diskurs mitbestimmen, die auch wichtige Arbeit leisten, aber nicht innerhalb dieses politischen Systems, was gewählt wird, sondern als ein weiterer Akteur. Ne? Genauso wie ja auch Medien wichtig sind, weil sie eben Diskurse auch mit einbetten. Und das Problem ist einfach, je mehr Menschen an einem Tisch sitzen, je mehr Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen, wir kennen das ja auch von Familien, egal wie sehr man sich lieb hat, trotzdem wird halt gestritten, weil alle haben unterschiedliche Herkunftsgeschichten und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, ob man aus einem unterschiedlichen Land kommt, sondern es kann ja auch eine ganz individuelle Aufwachsgeschichte sein, unabhängig davon. Also ne, auch Menschen, die, sag ich mal, Kartoffeln sind, haben ja individuelle Lebenserfahrungen gemacht. Und diese Annahme, dass alles, dass nur harmonisch ist gut, ja, das ist, glaube ich, echt ein Problem. Und der Augenhöhebegriff, den kann ich übrigens nicht mehr hören, aber ich glaube, du wolltest jetzt gerade was sagen.
Nein, aber genau, dieser Harmoniebegriff, den müssen wir einfach glaube ich, wirklich begraben oder diese Illusion von Harmonie müssen wir begraben. Der Mensch ist nun mal, okay, anthropologische Aussagen, Aussagen über das Wesen des Menschen sind immer schwierig. Deswegen, man verzeih mir das jetzt bitte, aber wenn wir uns die Geschichte des Menschen angucken, und das hast du ja auch getan, Anni, ausgiebig, dann sehen wir da sehr viel Konflikt. Und dieser Konflikt wurde über Jahrtausende hauptsächlich gewalttätig ausgetragen. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir Menschen eben auch ein Wesen sind, das aus dem Konflikt Kreativität beziehungsweise aus dem Konflikt Nutzen ziehen kann, insofern als dass gleichzeitig wir in der Gesellschaft des Menschen sehen, dass wenn wir zusammenarbeiten, dass wir als Menschheit immer ja, erfolgreich waren. Und wo zusammengearbeitet wird, muss es Konflikte geben und diese Konflikte müssen halt irgendwie gelöst werden. Und wenn wir halt glauben, wir können harmonisch zusammenarbeiten, dann funktioniert das nicht. Und da können wir jetzt tatsächlich, das ist ganz schön, finde ich, einen Schwenk rüber machen zu unserer anderen Frage, die wir uns heute gegenseitig stellen werden. Was hat uns aufgeregt? Ich nehme halt wahr, Sekunde, Anni.
Bevor wir zur nächsten Frage kommen, will ich nur eine Sache sagen. Ich finde, man kann es am besten beschreiben mit Beziehungen. Ne? die besten Beziehungen sind nicht die, in denen gar nicht gestritten wird. Die besten Beziehungen sind die, in denen konstruktiv gestritten werden kann. Weißt du? Und es geht nicht darum, dass wir diskutieren. Es geht darum, dass wir konstruktiv diskutieren und nicht gewalttätig werden. Auf einer individuellen Ebene und natürlich auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und Gewalt hat viele Formen. Das wollte ich nur noch einmal abschließend zu diesem Thema sagen, aber du wolltest sagen, was dich aufregt.
Ja, was mich aufgeregt hat dieses Jahr, weil ich nämlich wahrnehme, dass wir dass dieses Bild, ich nehme wahr. Ich muss Punkt, die Scheiße dann doch schneiden, Punkt. Anni. Ich merk's schon. Ich nehme wahr, dass wir als Menschheit in unseren geteilten Realitäten auseinanderdriften. Diese Augenhöhe, sorry, wenn ich das Wort jetzt benutze, die ist nicht mehr gegeben. Was heißt denn Augenhöhe? Für mich bedeutet Augenhöhe, dass ich erstmal anerkenne, die andere Person, mit der ich schreite, ist genauso Mensch wie ich, hat eventuell dieselben Bedürfnisse, hat vielleicht andere Erfahrungen gemacht, aber dass es auch ganz viele Erfahrungen gibt, die uns vereinen. Ja, also ich habe mich mal im Rahmen einer Arbeit, einer Hausarbeit mal sehr stark mit dem Heranwachsen von Jugendlichen auseinandergesetzt. Und da gibt es einfach Erfahrungen, ja, die Abnabelung von Eltern, vom Elternhaus, die erste Erfahrung mit Drogen. Ja, Drogen spielen bei Jugendlichen immer eine Rolle, spielt in der gesamten Menschheitsgeschichte eine Rolle. Menschheit ohne Drogen nicht denkbar. So. Was nicht heißt, dass ich Drogen gut finde, aber wir trinken ja auch Alkohol, ne? Also.
Die Frage ist, was definierst du als Droge?
Alkohol ist eine Droge.
Mein Problem mit diesem Augenhöhebegriff ist ja nicht der Begriff Augenhöhe an sich, sondern die implizierte Annahme, dass es sowas wie Augenhöhe gibt. Und der Witz ist nämlich, es gab nie Augenhöhe. Es gab immer Menschen, die unterschiedlich privilegiert sind in Gesellschaftsformen. Normalerweise die Menschen, die am homogensten in diese Gesellschaftsform passen, sind die, die die meiste in Anführungsstrichen Augenhöhe haben. Und die Menschen, die dazukommen, die nach der Definition da nicht reinpassen, egal wie diese definiert werden, ob nach Geschlecht, nach Herkunft, sonst irgendwas, haben weniger Augenhöhe. Und mein Problem ist einfach dieses, das ist ein Idealbild, was wir alle gerne hätten. Und es ist auch okay, das zu haben. Und ich finde aber, es ist wichtig, dass man anerkennt, dass es ein Ideal, es ist eine Utopie. Und Utopien sind wichtig, sie sind für Ideale wichtig, sie sind für Optimismus wichtig, aber man muss immer verstehen, dass es Utopien sind. Und mir ist es wichtiger, dass man Hierarchien erkennt und versucht, damit umzugehen und daran zu arbeiten, dass die Hierarchien nicht mehr entstehen. Und dafür muss man dann aber auch anerkennen, dass es gerade keine Augenhöhe gibt und dass nicht immer Augenhöhe möglich ist, um dahin zu kommen, dass wir zumindest an einen Punkt kommen, an dem wir vielleicht nicht alle auf Augenhöhe reden, aber an dem wir alle miteinander reden, einander zuhören können und eine gewisse und kein Mensch, keine menschliche Gruppe und meinetwegen auch tierische Gruppe, also niemand schlecht behandelt wird, nur aufgrund von irgendwelchen Merkmalen oder irgendwelchen Glaubensrichtungen oder irgendwelchen Lebenswandlungen und weiß ich nicht was alles.
Und das ist ja genau mein Punkt, also dass wir anerkennen, unser Gegenüber ist ein Mensch und wir haben mehr Sachen, die uns quasi einen, als dass uns trennen. Und genau dieses Trennen wird momentan, finde ich, überbetont. Also wenn du siehst, wie auf Journalisten rumgeprügelt wird, auf Corona-Leugner-Demos, ja, wie der Gegner, und das sind nicht unbedingt immer nur die bösen Rechten, ja, aber wie der Gegner immer entmenschlicht wird. Und das, finde ich, ist ein ganz großes Problem. Und ein Problem, was das vorantreibt, ist, dass diese Realitäten auseinanderdriften. Also du hast ja schon gesagt, ne, auch in Familien wird gestritten. Ich meine, ich merke das immer wieder mal mit meiner Mama, dass einfach die Realitäten, die Welten, in denen wir existieren, einfach andere sind. Ja, weil wir andere Erfahrungswelten gemacht haben. Und das ist, oder Erfahrungen gemacht haben. Und das ist normal, glaube ich. Wenn ich irgendwann Kinder habe, werden die sich auch denken, was will der alte Furz eigentlich von mir?
Das denkst du also von deiner Mama, ja.
Und das, nein.
Entschuldigung, der kam auf einem Silbertablett.
Ja, ist okay. Nein, aber das ist, also es wird bei mir nicht anders sein, das will ich sagen. So. Und wie gesagt, also was mir momentan fehlt, was mich aufregt, ist, dass Menschen nicht bereit sind, anzuerkennen, dass, auch wenn sie sich mit jemandem streiten, dass diese andere Person nicht der Feind ist oder kein Mensch ist, sondern dass dass wir alle trotzdem irgendwo Menschen sind und in der Sache unterschiedliche Meinungen haben können, aber in unserer Menschlichkeit einfach nicht. Natürlich gebe ich dir recht, es gibt viele Leute, die in ihren Streits völlige Unmenschlichkeit beweisen und dagegen muss man, und das muss man diesen Leuten, glaube ich, aber auch aufzeigen. Also da muss man ganz klar sagen, was du hier sagst, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof oder pathetisch, aber das widerspricht halt der Würde des Menschen.
Ja gut, das finde ich, ist glaube ich Standard, also sollte Standard sein, sagen wir es mal so. Ich glaube einfach, also ich muss sagen, ich meine gut, ich bin ja auch der Optimistin dieser Freundschaft, aber, oder die Optimistin.
Das sagst du.
Das sage ich, ja, ich weiß. Du bist nur ein Realist.
Nein, oh Gott, das würde ich, ich wollte Leuten ins Gesicht schlagen, die mir sowas sagen.
Ja,
ne?
Gut, also ja, dann steh doch dazu, du Pessimist. So.
Und ich bin kein Pessimist, doch, ich würde nie sagen, dass ich bin vielleicht ein trauriger Optimist, aber ich bin kein Pessimist.
Du bist vielleicht ein sehr melancholisch-depressiver Optimist, ja. Aber
okay.
Darauf können wir uns einigen.
Also depressiv jetzt nicht im klinischen Sinne,
nein,
bitte.
Eher im, wenn, stellt euch ein kleines, süßes Wesen vor, was gezeichnet ist und dann versucht es euch als depressiv-melancholischen Optimisten vorzustellen. Kennst du das nicht so?
Total,
Pixar-Film-Style? Nee. Egal, ich habe gerade Zoll geguckt. Wie dem auch sei. Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte sagen, ich glaube, ich bin nicht deiner Meinung. Und zwar... Also,
das ist okay, Anni.
Das ist schön. Wir können ja auch streiten. Weil, ja, also klar, man muss natürlich auch immer gucken, was gucken wir uns gerade an. Es gibt durchaus, wie soll ich sagen, westliche Industrienationen, bei denen ich dir jetzt so voll zustimmen würde, wenn es darum geht, dass die Gräben so tief sind, dass man sich manchmal nicht vorstellen kann, dass die, also und der Feind auch so, also der Feind, ne? Aber die gegenüberliegende Partei so, wie sagt man, enthumanisiert? Ist das ein deutsches Wort oder habe ich das gerade schlecht aus dem Englischen übersetzt? Entmenschlicht.
Sowohl als auch, glaube ich.
entmenschlicht. Also entmenschlicht wird und sozusagen es gar nicht mehr möglich ist, dass man sich einigt auf irgendwie, dass man überhaupt eine Gesprächsbasis findet. Ich glaube aber, wenn ich jetzt versuche, mal hier auf diese Gesellschaft zu gucken, in der wir beide jetzt leben, dann habe ich den Eindruck, diese Bewegungen gibt es auch. Aber sie sind noch nicht so fortgeschritten, wie es jetzt zum Beispiel in den USA der Fall ist. Und das hat natürlich auch was mit der Geschichte dieses Landes zu tun und auch mit der Geschichte Europas und der Konfliktgeschichte, die man, also der, ich rede jetzt nicht nur von dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, sondern es gibt ja eine Historie von kriegerischen Auseinandersetzungen und Nachbarschaftsstreits und weiß ich nicht was. Und ich habe den Eindruck, dass das große Problem ist, und das ist ja ein gutes Beispiel für diesen ganzen Corona-Wahnsinn, jetzt wenn es um diese Lockdown-Sachen geht, ne? Dass du hast also die Medien, die ganze Zeit, um ihre Medien zu verkaufen, Negativnachrichten posten, weil die mehr Erfolg haben als Positivnachrichten. Und in denen steht dann halt die ganze Zeit nur drin, wie schlimm alles ist und der Lockdown macht die Wirtschaft kaputt und die Politik streitet über die Wirtschaft und keiner will das und die ganzen Leute, die demonstrieren und sich nicht an die Vorschriften halten. Und dann hast du die Umfragen, die dann so nebenbei irgendwo mal erwähnt werden, wo du siehst, 80% der Bevölkerung sind der Meinung, dass ein Lockdown notwendig ist. Oder wir sehen ja ganz viel von dem, wo die Leute vernünftig handeln und wie soll ich sagen, aufeinander eingehen und respektvoll sind, sehen wir ja oft nicht. Und dass zum Beispiel Rassismus zugenommen hat in unserer Gesellschaft und vor allem auch rassistische Übergriffe, da müssen wir nicht drüber diskutieren, da sprechen die Statistiken auch für sich. Aber vielleicht bin ich dann zu sehr das Einhorn-Optimismus-Wesen, das denkt, ich glaube, ich sehe aber auch so viel Gutes. Also ich meine, gut, das ist jetzt, ich bin jetzt hier auch in der Stadt, in der sozusagen es eine starke Tradition von Engagement gibt. Ich arbeite in einem Feld, wo Engagement gefördert wird. Das heißt, natürlich habe ich auch eine andere Sicht auf die Dinge als vielleicht jemand, der das nicht tut, weil ich sehe natürlich das, was hier gerade passiert, auch zivilgesellschaftlich. Aber wenn man sich anguckt, was 2015, 2016 passiert ist, wenn man sich anguckt, wie die Stimmung im März war, als niemand wusste, was kommt. Es gab ja auch wieder eine unfassbare Welle von Unterstützung, die gesagt hat, ich will meiner der Oma aus der Nachbarschaft helfen. Ich meine, ich habe das hier unserer Nachbarin auch angeboten. Dann denke ich so, ich glaube, vielleicht framen wir das alles auch einfach immer so negativ. Und natürlich müssen wir anerkennen, was nicht läuft, aber es wird halt auch nicht besser, wenn wir uns immer nur darüber aufregen, was nicht läuft, sondern können wir uns nicht mal auf die Sachen konzentrieren, die funktionieren und die besser geworden sind und vielleicht mal so einen Blick werfen auf die letzten 40 Jahre und dann mal gucken, was hat sich, also wenn ich jetzt heute mit vor 30 Jahren vergleiche, dann vermute ich, dass es in vielerlei Hinsicht vieles besser geworden ist. Das Gendern war ja ein gutes Beispiel. Vor 10 Jahren hat die junge Generation darüber gestritten, dass nicht gegendert werden soll. Also dazu zähle ich uns dann auch mal da, damals. Und mittlerweile ist das überhaupt, also außer du gehörst zum ultrarechten Rand, ist das kein Thema mehr. So. Und vor 30 Jahren haben die Leute dich ausgedacht, wenn du Gendern überhaupt nur in den Mund genommen hast. Und es gibt einen totalen Shift. Es gibt, wenn du dir auch anguckst, wie mit Repräsentation in den Medien umgegangen wird, also von nicht weißen Charakteren. Natürlich ist da viel Luft nach oben und natürlich muss da mehr passieren, aber guck dir an, was vor 20 Jahren passiert ist und guck dir an, was jetzt passiert. Und ich glaube, das ist, lass uns einfach mal ein bisschen positiv sein.
Ja, das versuchen wir ja auch so ein bisschen in diesem Podcast und deswegen reagiere ich sehr empfindlich, wenn man mir vorwirft, ich sei Pessimist. Aber nee, ich sehe das ja
wir
durchaus
haben uns darauf
ähnlich.
Geeinigt, du bist ein melancholisch-depressiver Optimist. Ich finde, das ist eine sehr gute Kategorisierung deines Wesens.
Ich meine, ich nehme für diesen Podcast, nehme ich diese Rolle auch gerne an, einfach damit sich Gesprächsstoff gibt. Ja? Nein, aber im Grunde genommen sehe ich das ja ähnlich wie du. Also da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich unterliege wahrscheinlich aber auch, wie du sagst, genau wie viele andere Leute diesem Primat des Negativen, das wir natürlich aus den Medien so übernommen haben, was aber auch einfach in unserem menschlichen Wesen drinsteckt. Wir neigen dazu, uns auf das Negative zu konzentrieren, einfach weil unser Hirn so gestrickt ist. Und das macht evolutionär Sinn, hilft uns aber jetzt in dieser unheimlich komplexen Situation einer von vielen, vielen Konfliktlinien geprägten Gesellschaft, macht es uns das natürlich auch schwer.
Aber weißt du, was da hilft? Reflexion. Ich kann im Auto sitzen und die ganze Zeit fluchen über die anderen Autofahrer, mache ich auch, by the way. Ich kann aber auch da sitzen und denken, ach krass, guck mal, da war gerade einer nett zu mir und sagen, okay, ich merke mir das jetzt mal. Ne? Da hat mich gerade jemand reingelassen, obwohl er es nicht hätte müssen. Oder da hat mir jemand den Parkplatz gelassen. Oder da hat jemand aufgepasst und deswegen ist das Fahrrad nicht vor Dings und so. Also ich stimme dir voll zu. Ich glaube aber, es ist halt auch immer noch die Entscheidung des Einzelnen zu gucken, möchte ich mich aufs Negative konzentrieren oder versuche ich mir das bewusst zu machen und die Momente zu finden. Ich klinge jetzt schon wie so ein Selfcare-Guru. Ich hasse sowas ja eigentlich, aber ich meine, weißt du, du lebst halt im Jetzt. Also, ne? Es ist natürlich immer wichtig, an die Zukunft, an die Vergangenheit zu denken, aber dein Leben ist jetzt in diesem Moment. Und willst du es damit verbringen, dich immer nur aufzuregen? Oder willst du nicht irgendwie versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen? Weil du kannst jederzeit, also wie gesagt, aus irgendwelchen Gründen kommt jetzt hier der Selfcare-Guru raus, aber ne? Ich meine, du kannst fucking seize the day.
Naja, also es für mich als Fahrradfahrer oder als regelmäßiger Fahrradfahrer in Berlin fällt es schon ein bisschen schwer, auch das Positive zu sehen im Verkehr.
Aber die Berliner Fahrradfahrer sind auch schon.
Naja, ich halte mich an die Regeln, soweit es geht. Ja, wer da natürlich mit seinem Fixie-Rennrad ohne Helm rumkurvt und meint, irgendwie Kapriolen auf der Hauptstraße in der Karl-Marx-Allee zu machen, ja, dem kann ich auch nicht helfen. Aber ich denke, da sind das ist schon ungerecht verteilt. Also wie oft parkt bitte ein Fahrradfahrer auf dem Parkplatz und wie oft parkt ein Autofahrer auf dem Fahrradweg? Also das sind schon verschiedene Sachen. Naja, egal. Ich will jetzt auch nicht alles wieder kaputt machen.
Sagen,
aber du hast...
Wir sind ja immer noch beim Thema Aufregung. Passt also noch gut.
Ja, nein, aber was mich... Also das passt ja insofern auch mit diesem Selfcare-Guru, was du erwähnt hast, dass es die persönliche Entscheidung eines jeden Einzelnen ist jeder Einzelnen. Und das ist auch sowas, was mich dieses Jahr so ein bisschen, was mir immer mal wieder hochkommt, muss ich gestehen. Aber dieses Jahr mit dem Hinweis auf Selbstverantwortung jedes Einzelnen, was mir immer noch mal aufgefallen ist, diese neoliberale Denke, dass wir letztlich alle selbstverantwortlich sind für unser Glück, ja, die geht mir so auf die Nerven. Diese und damit einher geht auch dieser Leistungsbegriff, ja, dass wir, wenn wir es halt nicht zum Multimillionär oder zur Multimillionärin geschafft haben, dann sind wir es halt selber schuld. Und Ah, das macht mich so wütend.
Bei dem Thema kann ich nur sagen, da muss ich Marx zitieren, Opium für das Volk. Es ist einfach, es ist eine Form der Religion, dieses, und es ist ja auch so, das regt mich auch, also wirklich, das hat mir, ich bin, okay, kurze Einleitung. Ich bin ein großer Hamilton-Fan vom Musical. Ich liebe dieses Musical. Ich habe das schon, also ich habe das gehört, bevor das in Deutschland überhaupt auf der Karte war, weil es ja eine sehr amerikanische Story ist. Es geht ja um die Gründungsväter Amerikas.
Du fandest es also schon cool, bevor es cool war?
Ich musste das kurz fallen lassen. Ich fand es cool, bevor es cool war. Aber nicht cool, bevor es in Amerika cool war. Ich bin da durch Zufall drüber gestolpert und ich bin hängen geblieben wegen den Texten. Es sind einfach großartige Texte. Es ist wirklich, also the hype is real. So, und ich habe das gemacht, ich habe das in Endlosschleifen gehört, ich habe mit einer Kollegin sogar, wir haben so ein Zitate-Battle gemacht, das ist großartig, aber dieses Jahr hat bei mir irgendwann, als ich mich angefangen habe mit den, als diese ganzen Obama-Bücher rauskamen, erst von Michelle, dann von dem guten Präsidenten, dass irgendwie habe ich mich dann mit diesem Thema befasst und mich mit einer Freundin getroffen und wir haben so ein bisschen über den amerikanischen Traum und so gesprochen und diese Selbstvermarktung von Amerikanern, ne, also ich mag die Obamas, tolle Leute, inspirierende Leute, go make your money und make the most of it, aber diese Selbstvermarktung finde ich manchmal einfach wirklich abartig und was ich einfach merke, ist, je länger ich mich mit diesem Thema rudimentär beschäftige, ist dieses Märchen, und das ist das richtige Wort hier, dieses Märchen vom amerikanischen Traum, ich muss mich nur genug anstrengen und dann kann ich alles schaffen. Das ist wahr für vielleicht 1% der Bevölkerung. Und es muss nur einer von 100 oder einer von 1000 schaffen und die Story erzählen, damit die anderen 99 oder 999 denken, ich kann es auch schaffen. Und was es einfach verschleiert, ist die Tatsache, und das ist analysiert worden von Forschern, die sich mit Rassismus beschäftigen, von Forschern, die sich mit Sexismus beschäftigen, von Leuten, die sich intersektionell mit diesen Themen beschäftigen, strukturelle Diskriminierung und strukturelle Benachteiligung von Gruppen, egal welchen, wenn du zu wenig Bildung hast, weiß ich nicht was, zu wenig Geld, ist real. Und einer von 1000 schafft es dann eben irgendwie durch Luck und Können und gute, weiß ich, Menschen, die er trifft in seinem Leben, die den richtigen Moment erzeugen, da auszubrechen. Aber die anderen laufen gegen gläserne Wände und gläserne Decken und bleiben für immer da drin. Und ich meine, es ist ja auch, und da kommen wir jetzt dazu, worüber ich mich dieses Jahr aufgeregt habe. Also nicht dieses Jahr, aber auch dieses Jahr wieder intensiver, weil das ja Bildung so ein großes Thema war. In Deutschland ist es nach wie vor so, dass der Bildungsgrad deines Elternhauses entscheidender ist als alles andere, wo dein Leben karrieremäßig hingeht. In unserem angeblich so tollen Bildungssystem, was so viel besser ist als das amerikanische. Es ist besser als das amerikanische, aber es ist nicht so viel besser als generelle Bildungssystemideen, die es noch so gibt da draußen.
Ist es wirklich besser? Also ich arbeite an einer Berliner Schule und also das amerikanische Bildungssystem hat Probleme. Keine Frage. Und ich finde auch diese Einteilung in Elementary, Junior High, High School und dann College, University, whatever, finde ich auch nicht sinnvoll. Aber ich finde es sinnvoll, beispielsweise Leute, wie es ja zum Glück in Berlin und vielen anderen ostdeutschen Ländern passiert, Menschen bis zur 6. Klasse in einer Grundschule zu belassen und erst danach zu entscheiden, ob sie auf eine Gemeinschafts-, auf eine Real- oder auf ein Gymnasium gehen. Ja, in Westdeutschland, wo ich aufgewachsen bin, da wurde das schon nach der 4. Klasse entschieden und ich habe halt Glück, dass meine Mama sehr fürsorglich ist und sich immer um mich gekümmert hat und selbst halt einen akademischen Hintergrund hat, ja. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, weiß ich nicht, wo ich gelandet wäre.
Deine Mama hat, ich meine, ich kann das doch auch nur sagen, meine Eltern haben auch beide einen akademischen Hintergrund. Mein Vater ist der Erste, der gestudiert hat in seiner Familie, also zweite Generation in der Bildungskarriere quasi. Und natürlich habe ich davon profitiert. Ich habe davon profitiert, weil ich Worte am Küchentisch gesprochen habe, die manche von meinen Mitschülern nicht kannten. Auch im Studium war das noch ganz oft so. Meine Mutter hat meine erste Hausarbeitkorrektur gelesen, als ich noch kein Netzwerk von Freunden hatte, die irgendwie, wo man sagt, hey, kannst du mal meine Hausarbeitkorrektur lesen? Das ist soziales Kapital, wie man so schön sagt, mit dem du da reingehst. Das ist genauso wie richtiges Geld. Ne? Und beim Bildungssystem muss ich sagen, vielleicht bei der Schulbildung, da bin ich selber nicht so tief drin, aber das universitäre System würde ich jetzt in Deutschland doch als etwas besser bezeichnen als das amerikanische. Aber was mich einfach so aufregt, ist, es ist einfach so mega, mega unfair. Und das liegt natürlich auch an der Ausbildung der Lehrer, es liegt an dem System selber. Und das hat man ja auch gemerkt in dieser Corona-Krise. Und das habe ich nun auch live mitbekommen, was die Corona-Krise, also beruflich live mitbekommen, was die Corona-Krise mit Familien gemacht hat, die nicht viel Geld haben, wo es vielleicht mehrere Geschwister gibt, mehr als zwei, wo die älteren Kinder gerade irgendwie in einem Abiturjahrgang oder im Abschlussjahrgang für einen anderen Abschluss waren und einfach sich nicht mehr auf die Schule konzentrieren mussten, weil sie quasi mit die Kinderbetreuung übernehmen mussten, weil die Eltern ja irgendwie Geld verdienen müssen oder halt, weil es einfach nicht anders ging, große Familien in kleinen Wohnungen und weiß ich nicht was, wo du keine Ruhe hast zum Lernen, je marginalisierter die Gruppe, in der du bist, desto schlimmer wurde es. Und das ist halt, das macht einen einfach wütend. Und du kannst halt auch, auch unser ganzes tolles, wie soll ich sagen, zivilgesellschaftliches Engagement kann da nur begrenzt was gegen tun, weil das ist ein strukturelles Problem. Und da kannst du natürlich mit einer mit einem guten Projekt aus einem Verein oder meinetwegen auch einer Stiftung kannst du richtig viel gegen machen. Für einen kleinen Teil dieser Gruppe, das löst aber das strukturelle Problem nicht. Und es ist ja in unserem Interesse in dieser Gesellschaft, dass das strukturelle Problem gelöst werden muss. Und das ist halt, das kann wütend machen.
Nee, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also die Schüler und Schülerinnen, die ich betreue, die kommen zum größten Teil, haben oder leiden die unter diesen strukturellen Problemen. Und eine Wahrnehmung, die ich so aus meinem Berufsalltag habe, und ich muss dazu sagen, mein Beruf macht mir Spaß, so ist es nicht, weil ich gerne auch mit Jugendlichen einfach zusammenarbeite. Was ich der Eindruck, den ich habe, ist, dass sobald man aus einem bestimmten, vorbestimmten Bereich raus ist, also sagen wir mal, ne, es gibt im Grunde genommen zwei Wege, ja, dass das deutsche Bildungssystem für dich vorsieht. Der eine ist, du machst deinen mittleren Schulabschluss und machst eine Ausbildung. Und dann arbeitest du in dem Beruf. Der andere Weg ist, du machst halt ein Abitur, ja, und dann studierst du. Und dann arbeitest du in dem Beruf, für den du studierst, was schon mal Blödsinn ist, aber naja, wie wir beide bestätigen können. So. Und sobald du halt nicht, oder sobald du aus diesem Schema rausfällst, und das tun viele Menschen, viele Jugendliche, sind eigentlich die Chancen stehen dann gegen dich. Also es gibt unendlich viel mehr Hürden für diese Leute, die da rausfallen, als für die Leute oder als die Hürden, die sie ohnehin schon nehmen müssen.
Ja, ja, und es wird ja schwieriger, je mehr Hürden du sammelst. Aber das ist ja auch ein Grundproblem der deutschen Gesellschaft, wenn ich das mal so sagen darf. Die Obsession mit Zetteln. Zetteln, auf denen Dinge stehen, die sagen, du kannst Sachen. Ne? Und das ist ja das Grundproblem dahinter. Sobald du keinen dieser Wege verfolgst, und man darf ja nicht vergessen, dass du mittlerweile für viele Ausbildungen auch Abitur brauchst, weil Abitur so eine hohe Wertigkeit bekommen hat und fast mittlerweile so ein inflationäres Ziel geworden ist. Aber sobald du nicht diese beiden Wege, die du gesagt hast, verfolgst, hast du nicht die Zettel, die du brauchst, um weiterzukommen. Und es gibt in Deutschland, glaube ich, wenige Branchen, in denen du quasi amerikanischer traummäßig anfängst und dich hocharbeiten kannst. Das habe ich sozusagen in meinem näheren persönlichen Umfeld auch live mitbekommen, weil wenn du nicht den Bachelor hast, dann kommst du nicht in die Führungsposition, egal wie lange du im Unternehmen bist. Und ich glaube, die einzige Branche, die ich kenne, wo das noch funktionieren kann, ist die Gastro. Und da arbeitest du dich dafür körperlich kaputt. Und dann hast du auch nur zwei Optionen. Entweder du schaffst es irgendwie zu so einer Fernsehkoch oder Gastrokoch, also zu so einer Medienperson zu werden. Und mit YouTube und so hast du natürlich mittlerweile mehr Wege als der klassische Kochbuchautor Koch.
Aber auch mehr Konkurrenz einfach.
Viel mehr Konkurrenz, aber du hast auch wieder diese Illusion von, ich kann es ja, also ne, es gibt Leute, die schaffen das, aber da hängt natürlich auch viel dahinter, ne? Da hängt auch Qualität von Equipment dahinter, da hängt natürlich auch Glück dahinter, dass du gesehen wirst. Oder du machst dein eigenes Restaurant auf, wo du natürlich auch erstmal ein bisschen gewisses Startkapital brauchst. Und die wenigsten Leute können sich das von 0 auf 100 erarbeiten, wenn sie nicht irgendwie durch Familie oder Freunde Unterstützung kriegen.
Und selbst dann darfst du ja keine Süßwaren beispielsweise verkaufen, weil dafür braucht der deutsche Staat von dir einen Konditorschein. Oder wie war das, Anni?
Ach so, du darfst keine Backwaren verkaufen, außer du hast einen Bäcker eingestellt.
Ja,
deutsches
richtig.
Handwerk. Gut, wir haben uns richtig verredet in allem Möglichen, aber das ist ja der Sinn dieses Podcasts. Aber vielleicht machen wir bei der nächsten Folge einfach einen stärkeren Fokus auf Popkultur, weil das eigentlich unser Hauptthema ist, neben Politik. Aber vielleicht so jetzt so zum Abschluss nochmal die Frage: Was interessiert dich gerade? Und zwar jetzt nicht so sehr mit dem Fokus auf Politik, das haben wir ja schon, sondern mehr so ein bisschen auf den Fokus Spaß.
Oha.
Womit verbringst du deine Freizeit?
Oh, womit ich meine, zu viele Videospiele, wie immer.
Ja, das ist.
Ich habe eigentlich wollte ich das noch erwähnen unter dem Punkt, was mir Schönes passiert ist dieses Jahr. Ich habe eine Switch bekommen, eine
Oh.
Nintendo Switch, nach Jahrzehnten ohne Konsole, meine erste Konsole. Und ich habe es auch sogar geschafft, Zelda The Breath of the Wild durchzuspielen, was eins der besseren Spiele aus den letzten 3, 4 Jahren ist. Es hat seine Probleme, es ist nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber es ist schon sehr gut. Das war sehr schön. Womit ich mich, aber da gehen wir jetzt wieder eigentlich in einen Bereich, den du nicht wolltest, den ich anschneide. Aber was ich mir überlegt habe, was ich in diesem Punkt sage, weil ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet.
Hättest du gar
Was
nicht
mich in
machen
letzter
müssen, wie du siehst.
ja,
Ich habe mich
wenigstens
gar
einer
nicht
von uns sollte
vorbereitet.
das. Wenigstens einer von uns sollte das. Nein, also was mich schon interessiert und was momentan so ein bisschen so ein Fokus ist, ist die Frage, und dazu lese ich gerade ein Buch von einem bestimmten Autoren, ist die Frage, ob Jesus eine historische Persönlichkeit ist oder nicht. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Ding. Ich finde auch so die Werdung quasi der christlichen Kirche, also der Urkirche und wie sich das alles entwickelt hat. Ganz interessant. Und was mich beschäftigt, ist dieser Gedanke, dass Jesus als historische Person eine Mischung ist aus verschiedenen existierenden Predigern um diese Zeit in diesem Gebiet und dass dann die Anhängerschaften dieser unterschiedlichen Prediger vielleicht irgendwie gesammelt wurden und dann von einer Figur, die nicht Jesus ist, eben quasi vereint wurden und das Ganze dann sich dann entwickelt hat zur, ja, größten Religion dieser Welt. Das
Ist sie das
finde ich ist
wirklich?
irgendwie.
Ist Christentum wirklich die größte Religion?
Ich glaube, es ist immer noch die Religion mit den
Mit den
mit der
meisten Anhängern?
Mehrzahl, mit
Weiß
den
ich jetzt
meisten
nicht.
Anhängern.
Ich
Ne?
dachte, der islamische Glauben ist da.
Die holen auf.
Das Rennen
Nee,
der
aber.
Religion. Wer wird gewinnen? Ich glaube, die Atheisten nehmen auch zu.
Atheisten nehmen auch zu, ja, tatsächlich.
Ja,
In
gut.
westlichen Industrienationen. Also ich meine, das ist, wen es interessiert, es geht da um Richard Carrier, der hat ein Buch geschrieben. Das hab ich mir digital gekauft und mich sehr geärgert, weil ich es nur mit einem bestimmten Programm lesen kann. Anderes Thema.
Ich wollte gerade sagen, Aufregen hatten wir schon. Du musst jetzt über
Ja,
die
Aufregung
schönen
hatten wir
Dinge
schon.
sprechen.
Und das finde ich, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Das beschäftigt mich einfach sehr. Und irgendwie, wir beide sind ja kreative Menschen, Anni, prinzipiell zumindest. Und irgendwie möchte ich das auch irgendwie mal verarbeiten. Aber ich glaube, bis dahin, ja,
Das
dauert
Buch
es noch eine Weile.
kreativ verarbeiten.
Ja, das,
Ah,
also,
okay.
oder dieses Thema kreativ verarbeiten.
Ja, kreativ ist ein gutes Stichwort. Also ich finde es super, dass ich dieses Jahr, ich habe ja, mein Leben ist ja in Phasen unterteilt. Viele Menschen, die mich privat kennen, wissen das. Ich bin ein phasengesteuertes Wesen. Ich habe immer Phasen von Interessen, Phasen von Dingen, die ich sehr lecker finde auch. Und ich habe jetzt nach langer, langer Zeit, zum einen lese ich gerade wieder mehr, was ich sehr schön finde, aber ich hatte jetzt eine lange Phase, wo ich einfach sehr viel Videokonsum gemacht habe. Nicht nur so streamingmäßig, sondern einfach auch YouTube-Konsum. Ich habe da leichte Abhängigkeitstendenzen.
Aber bei mir auch. Also ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich will nicht länger als 30 Minuten pro Tag auf YouTube abhängen. Ich meine, es gibt dann.
Ja, gut, ein ideales Ziel, würde ich sagen. Also horrendes
Also
Ziel, nein.
es gibt ein paar Leute, die sind wirklich gut. Also ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber Lindsay Ellis beispielsweise ist eine Videoessayistin,
Ich habe so
hat jetzt
gemischte
auch ein.
Gefühle zu ihr, muss ich sagen.
Das
Ich schwanke
ist
immer
okay.
zwischen, ich liebe sie total und boah, bist du arrogant, du nervst mich. Ich weiß,
Verständlich.
es ist ihre Persona und es ist auch vollkommen okay. Und bei ihr glaube ich auch wirklich, dass es eine Wahl ist. Und sie macht gute Video-Essays, die auch sehr durchdacht sind, aber ich kann es nicht immer ertragen.
Das ist okay, wie gesagt. Mein Problem bei ihr ist, man muss ihr aktiv zuhören.
Schlimm.
Und ansonsten, was ich jetzt entdeckt habe, ich verurteile Anni immer, das muss man dazu sagen, ich verurteile Anni immer für ihre Guilty Pleasures.
Welche denn alle?
Alle.
Ja, aber jetzt und sag mir dein Guilty Pleasure, damit ich dich auch
verurteile. Mein Guilty Pleasure, das muss ich gestehen, ist jetzt eine YouTube-Serie geworden, die früher im kanadischen und US-amerikanischen Fernsehen lief, Survivor Man. Das ist ein Typ, Les Stroud, der 7 Tage in verschiedenen Wildnisregionen verbringt, ja, sei es jetzt die afrikanische Steppe, sei es jetzt der boreale Nadelwald, sei es Alaska, ja, und der sich dabei selbst filmt. Und ich habe entdeckt, dass dieses Thema Survival, ich alleine in der Natur, vielleicht ist das so ein Altersding, ich weiß es nicht.
Ganz ehrlich, du hattest das schon immer in dir. Wir haben vor 10 Jahren darüber geredet, wo wir uns treffen, wenn die Zombie-Kalypse ausbricht und was unser Überlebensplan danach ist.
Wir haben immer noch einen super Plan, Anni. Wir haben immer noch einen super Plan.
Der Plan steht auch. Also ich bleibe bei dem Plan. Also solange wir den nicht ändern.
Sagen wir jetzt natürlich nicht.
Nein,
ne?
Den sagen wir nicht, dann sonst kommen da ja alle hin und wir wollen ja nicht, dass die Zombies uns folgen. Aber ich habe auch immer noch den Baseballschläger bei The Way, er steht in der Nähe der Tür, wobei ich mich immer frage, ich wollte immer einen Baseballschläger haben, um mich zu verteidigen, falls die Zombies kommen. Bitte verurteilt mich alle, I don't care. Und meine tollen Freunde haben mir den irgendwann geschenkt und der steht jetzt immer neben der Haustür und ich denke immer so, ist das der beste Ort? Müsste er nicht neben dem Bett stehen, damit ich ihn greifen kann, wenn der Einbrecher oder der Zombie kommt? Das sind die wichtigen Fragen des Lebens, aber es überrascht mich überhaupt nicht, dass du Survival gut findest, möchte ich kurz sagen hier an dieser Stelle.
Ich fühle mich trotzdem ein bisschen
schämen. Du musst
ja,
aufhören,
ich schäme mich
zu
trotzdem
schämen.
Ein bisschen.
Du musst aufhören, dich zu schämen. Ich habe Folge einer YouTuberin, also ich gucke ja eigentlich hauptsächlich Original YouTube Content. Und wenig Sachen, also die einzigen Sachen, die ich wirklich gerne auf YouTube gucke, die so klassisch aus dem Fernsehen kommen, sind so Arte-Dokumentation. Das ist auch ein Rabbit Hole, in das man reinfällt und 3 Tage später kommst du raus und hast alles gelernt über Luxusgüter in Frankreich, Tom Cruise und seine Scientology-Veränderungen gedöns. Was habe ich jetzt gesehen? Warum Marie Antoinette so besessen von Kuchen war? Also Und die YouTuberin, der ich folge, das ist auch für mich so ein Guilty Pleasure-Ding, weil eigentlich verurteile ich sowas ja, aber irgendwie, es ist halt so eine Beauty-YouTuberin, die mittlerweile aber auch so Lifestyle-Zeug macht.
Und boah, Anni.
Ja, ich und die vloggt halt.
Ich kann
auch
mir wenigstens einreden, ich lerne da noch
und,
was, ne?
Ja, ich lerne dabei auch Englisch, ja. Jedenfalls und die vloggt halt auch und ich verurteile ja eigentlich so Family-Vlogging, weil ich denke, Mensch, die haben Kinder und gleichzeitig ist das aber besser als jedes Reality-TV und die ist halt so, es ist einfach, weißt du, es ist so escaping, es ist einfach so dieses, weißt du, morgens, wenn man sich fertig macht oder beim Kochen einfach was anmachen, ich muss dann nicht so intensiv zuhören und es ist so ein bisschen Kochen und so ein bisschen Beauty und so ein bisschen Lifestyle und so ein bisschen Familie und so ein bisschen Shopping und ich weiß, es ist ganz, ich hasse mich selber dafür, aber es macht auch ein bisschen Spaß.
Wo du sagst, ein bisschen Kochen, es gibt tatsächlich auch einen YouTube-Kanal, dem ich folge, den ich ganz interessant finde, das ist Tasting History. Und der Mensch da, Max Miller heißt der, was heißt auch Tasting History with Max Miller? Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber
ich glaube, die Leute werden es finden, wenn sie Tasting History eingeben.
Ja, und der kocht halt historische Rezepte. Mich interessieren natürlich so Sachen wie dann, Anni, du wirst jetzt lachen, Garum zum Beispiel, die römische Fischsoße, die daraus besteht, dass Fisch halt in Salz fermentiert wird und das muss gestunken haben damals, meine Fresse. Aber das war quasi die Sojasauce Roms, des antiken Roms. Da hat er ein paar Sendungen zu, oder ein paar Folgen zu gemacht und auch zu römischem Brot und so weiter, zu Gebäck, was in Saturnalien, zu den Saturnalien gebacken wurde, aber auch jetzt zu, wie wurde im Mittelalter Gingerbread, also Lebkuchen, wie wir es nennen, was aber nicht dasselbe ist, gemacht. Also das ist, möchte ich dir ans Herz legen, einerseits als jemand, der gerne, der natürlich gerne kocht.
Der sich so ein bisschen kocht. Für Geschichte interessiert und kocht.
Und als eine Frau, die sich auch für Geschichte interessiert, genau. Also ich finde es ganz nett. Es ist auch nett gemacht. Und ja, also Testing History ist auch so ein Ding, was ich tatsächlich regelmäßig auf YouTube gucke. Überhaupt, also meine Mama hat gestern Fernsehen geguckt und ich stand so 5 Minuten dabei und dachte mir nur so, warum?
Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht
mehr. Ich kann es auch nicht mehr.
Und ich freue mich ja darüber, wenn ich gute deutsche Filme, Serien oder Dokus finde. Das ist halt nicht leicht. Aber es ist ja auch eine Gewöhnungssache, wenn du die ganze Zeit gewöhnt bist, amerikanische oder auch britische Serien zu konsumieren, dann verändert sich natürlich auch dein Sehverhalten und auch dein Humor und so. Und ich finde einfach, die deutschen Medien sind manchmal ein bisschen festgefahren. Merkt man ja auch gerade mit diesem ganzen ARD, ZDF, GEZ, was auch immer, Streit. Aber was ich einfach so liebe, ist, dass du auf YouTube einfach zu jedem verfickten Thema gibt's einen Channel. Also ich meine, ich weiß nicht, ich habe das jetzt vor kurzem mal wieder gehabt, dass ich was versucht habe zu googeln und zu YouTuben, um was zu lernen und es nicht gefunden habe. Und es hat mich, ich war schockiert, das ist mir seit, also ich glaube, seitdem ich angefangen habe zu googeln, nicht mehr passiert. Und das war wirklich, es war wirklich eine humbling Experience zu wissen, dass es immer noch Themen da draußen gibt, die du nicht googeln kannst.
Also was ich wirklich faszinierend finde, ist, dass du auf YouTube wirklich, wie du ja sagst, eigentlich zu jedem Scheiß was findest. Ich habe neulich einem Schüler mal über die Schulter geguckt, als er im Internet war. Ich versuche die Leute ja nicht dafür zu verurteilen, worauf sie da surfen im Unterricht, sondern sag lieber, Pac-Man, ja, habe ich früher auch gespielt. Wusstet ihr übrigens, und das ist Fun Fact zu Pac-Man, eigentlich sollte Pac-Man ursprünglich Puck-Man heißen, ja, weil er ja aussieht wie ein Puck. Aber die Leute hatten Schiss. Ja, dass du das weißt, Anni, ist okay. Aber vielleicht weiß es da draußen
da
jemand doch nicht.
Da gab es eine scheiß Netflix-Doku-Serie zu, in der das diskutiert wurde.
Die hat vielleicht auch nicht jeder gesehen.
Oder so. Ja, egal. Erzähl bitte
die
Anekdote.
Die,
ja.
Aber die Doku habe ich auch gesehen.
Also
ja, brauche ich ja jetzt anscheinend nicht.
Die Leute, die sich für unseren Podcast interessieren, die wissen das zu 90%. Erzähl es jetzt zu Ende.
Jedenfalls hatte man dann aber Angst, dass man aus dem P ganz schnell auf dem Automaten F machen kann. Deswegen heißt der nicht Puckman, sondern Pac-Man. So.
Weil dann könnten die Leute ja ein Fakt draus machen.
Ja. Ich habe versucht, jetzt das irgendwie zu umschiffen, dieses Schimpfwort.
Ich habe zweimal das Schimpfwort benutzt.
Ich weiß.
Abgefahren. Ich wusste nicht, dass wir hier family-friendly sein wollten. Wir trinken Alkohol. Es ist Alkohol, wird im Titel dieses Podcasts stehen.
Jedenfalls hat dieser Schüler dann Skateboard-Tricks, wie man Skateboard-Tricks auf YouTube, also da, es gibt einen YouTube-Kanal, der sich darum kümmert, Leuten beizubringen, wie sie Skateboard-Tricks machen. Und das fand ich interessant, weil es irgendwie so völlig widersprüchlich ist, weil ist natürlich auch meine Rezeptionssituation, ja, aber YouTube gucke ich halt nicht auf dem Smartphone irgendwo, sondern meistens irgendwie über einen Laptop oder ab allerhöchstens mal übers Tablet.
Wirklich?
Und deswegen ist das...
Ich bin alt, Anni.
Ich bin alt, okay.
Aber ich bin auch alt und ich gucke das auch über mein Smartphone.
Aber nicht so alt wie ich, so.
Ja,
Anni.
2 Jahre.
Wir haben jetzt über eine Stunde miteinander gesprochen.
Ja, ich wollte jetzt auch bei Viertel Schluss machen, aber gut, jetzt hast du schon so ein bisschen Holzhammer-Style das Ende eingeleitet. Mach.
Ja, ich wollte dich jetzt fragen. Eine Sache, die wir uns vorgenommen haben für diesen Podcast, ist ja immer zwei Substantive und Alkohol ist der Titel dieses Podcasts. Was sind denn unsere 2 Substantive?
Das habe ich mich auch gefragt und ich hatte zwischendurch gute Ideen und dann habe ich sie wieder vergessen. Also, YouTube habe ich gedacht. Wir haben jetzt recht lange über YouTube-Videos gesprochen.
Wir haben recht lange über YouTube gesprochen, ja.
Und jetzt müssten wir natürlich was von den anderen Themen finden, was nicht zu YouTube passt.
Das ist schwer, weil auf YouTube findet man ja alles.
Bildungsungleichheit, YouTube und Alkohol klingt nicht gut. Man kann, also, ich meine, wenn wir jetzt harte Kapitalisten sein wollen, müssten wir jetzt die krassesten Buzzwords hier rausfischen und die dann hashtaggen wie die Jungen. Nee, die jungen Leute sagen gar nicht mehr Hashtag wahrscheinlich.
Nee, da ist bestimmt auf Snapchat gibt es da jetzt irgendwas anderes.
TikTok ist
TikTok und Insta.
Ja. Ich würde mal sagen, dass das legen wir außerhalb des Aufzeichnens fest, um die Überraschung, die nicht da sein wird, weil die Leute, also ich glaube, wir müssen das nochmal uns zusammen überlegen.
Wir müssen das nochmal workshoppen, meinst du?
Wir müssen das nochmal brainstormen. Aber es war sehr schön. Ich habe mir auf jeden Fall schon eingefallen, es sind Fragen fürs nächste Mal, die wir diskutieren können.
Das ist schön. Eine wichtige Frage noch. Bist du angetrunken, Anni?
Ja, also näher. Also ich spüre den Alkohol, ich würde es noch nicht als richtig angetrunken bezeichnen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich noch ein Bier trinken würde jetzt, dann könnte ich mich ins Schluren fallen lassen. Aber ich muss sagen, ich habe auf halb leeren Magen angefangen zu trinken. So.
Anni, wir machen das doch jetzt schon lange genug.
Wir müssen niemandem mehr was beweisen, ich weiß.
Nee, nein. Aber warum machst du noch diesen Anfängerfehler?
Weil ich ganz ehrlich mein Buch, was sehr spannend ist, gelesen habe bis 10 Minuten bevor dieser Podcast aufgenommen wurde.
Weil okay, bis 10 Minuten habe ich auch noch ein Spiel gespielt, alles gut.
Ich habe es gesehen, ich habe dich gestalkt auf Discord.
Ach, steht da, dass ich Unreal World gespielt habe. Das ist übrigens ein Survival-Spiel, aber ist egal.
Deswegen, die Survival-Affinität überrascht mich überhaupt nicht. Wie dem auch sei. Aber ich wollte mich ja explizit nicht vorbereiten, weil eigentlich hatten wir uns darauf geeinigt, dass es ein Podcast ist, auf den wir uns nicht vorbereiten, sondern an dem wir uns treiben lassen miteinander. Und dementsprechend habe ich, und wir haben halt um 15 Uhr gefrühstückt.
Kenne ich, ja.
Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach komm, ich habe keinen Hunger, warum soll ich jetzt was essen? Ich trinke ja keinen Gin. Wenn ich jetzt einen Gin getrunken hätte, wäre ich betrunken.
Du trinkst ja auch Bier und ein Bier ist ein Schmier, wie wir ja als alte Eifel-Weisheit wissen. Und insofern...
Okay, wussten wir das, ein Bier ist ein Schmier. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen was aus deiner Jugend.
Nee, tatsächlich habe ich das erst über eine gemeinsame Freundin erfahren, die aus der Eifel kommt.
Dieses Bier...
Wie dem auch sei.
Dieses Bier bescheißt mich übrigens. Vorne auf dem Label steht Mexiko und hinten steht drauf, gebraut in Belgien.
Aber das ist ja wie mit der Kikkoman-Sojasauce. Das ist ja auch japanisch, aber gebraut wird die in Holland, weil da wahrscheinlich dann die ganzen Sojabohnen ankommen. Und deswegen in jedem guten Asiamarkt, in wirklich jedem guten, gut sortierten Asiamarkt, findet man importierte Sojasauce aus Japan. Und ich habe mal den Test gemacht.
Ich weiß.
Es schmeckt anders.
Ich kaufe...
Die japanische Sojasauce ist überlegen.
Als ich damals mein Abi bestanden habe, hat meine Mama und mein Papa haben mir einen Gutschein für einen Sushi-Machkurs bei einem richtigen Sushi-Koch, der in Japan gelernt hat, geschenkt. Und da habe ich dann 2 Stunden lang gelernt, Sushi zu machen. Und was ich mitgenommen habe, ist immer dieses, kauf die Sachen, die aus Japan kommen. So, deswegen kaufe ich immer nur also es gibt nämlich auch Kikkoman-Sojasauce im Asialaden, die in Japan produziert wird.
Das habe ich gerade gesagt, ja.
Genau. Ja, Entschuldigung, ich dachte, du meinst generell Sojasauce. Das habe ich überhört. Wie dem auch sei.
Nee, genau, Kikkoman-Sojasauce aus Japan.
Also ich meine, wir kaufen die halt im normalen Laden nur dann, wenn der Asialaden so wie jetzt zu hat. Aber ansonsten, außerdem kriegst du da auch die großen Flaschen und die kosten vor allem weniger.
Ja, kann ich nur bestätigen.
Und gut, mit dieser Lebensweisheit beenden wir den Podcast. Wir könnten sagen, YouTube, Sojasauce und Alkohol.
Das sind jetzt die letzten 10 Minuten dieses Podcasts, aber ist okay. Das ist wahrscheinlich so ein Spannungsding, ne? So eine Dramaturgie. So, wann kommen sie endlich zu YouTube und Sojasauce?
Ja, das sind ja auch die Themen, über die Leute wirklich informiert werden wollen.
Ich schreibe es mir mal auf. YouTube, Sojasauce.
Utopie, Sojasauce und Alkohol wäre auch noch schön.
Ja, Utopie klingt ja fast auch wie YouTube.
Ja, also YouTube ist auch eine Utopie.
YouTube.
Oh Gott. Da merkt man, dass wir alt sind.
So.
Nun denn.
Ich muss jetzt auch mal ganz dringend Pipi.
Es war mir ein Fest. Wir sehen uns, hören uns. Hoffentlich.
Hoffentlich sehen wir uns auch bald wieder.
Anni. Ja, aber wir hören uns zum nächsten Podcast. Wenn alles gut läuft, vielleicht in 4 bis 5 Wochen.
Ja, man weiß es nicht. Wir finden einen Termin.
Wenn wir vorher Lust haben, können wir auch vorher machen. Wir müssen jetzt mal gucken, wie viel Arbeit die Post-Production ist.
Ja, wie viel Arbeit ich habe, willst du sagen.
Wieso? Ich habe überlegt, ich kann uns ein Bild malen. Ich kann uns ein kleines Bild malen zum Posten.
Gerne, mach das.
Mit so einer kleinen Comic-Figur von dir und von mir.
Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass die Comicfigur dann auch depressiv und melancholisch sein muss.
Ja, ich mache sowas Cutes, Einfaches. Ich schicke dir das.
Okay. Mal.
Egal. Wir meandern vom Ende weg.
Ja.
Tschüss.
Deswegen,
bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.